Herzlich willkommen zum Podcast Designerklärer, dem Podcast für hellwache Kreative. Heute spreche ich mit Samma Geddick aus Berlin. Wir reden über Modedesign und Inklusion. Am Ende dieser Folge gibt es einen wichtigen Hinweis zum Ende der Staffel und ein Ausblick in das kommende Jahr. Bleibt also unbedingt dran nach unserem Gespräch. Doch nun wünsche ich euch viel Spaß im Gespräch mit Samma Geddick. Mein Name ist Christoph Lux. Ja, für den heutigen Podcast Designerklärer begrüße ich ganz herzlich Samma Geddick aus Berlin. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Samma, stell dich doch mal bitte kurz vor.
Ja, ich bin Samma. Ich bin Gründerin von Auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe ist ein sozial ambitioniertes Unternehmen, so wie ich es immer beschreibe. Und wir setzen uns für eine inklusive Modewelt ein mit Auf Augenhöhe. Und genau. So würde ich mich jetzt beschreiben.
Genau, also das heißt, du machst Mode und du machst Mode für Kleinwüchsige. Deswegen auch der Begriff auf Augenhöhe. Wie bist du denn eigentlich auf diese Idee gekommen? Was hat dich dazu gebracht und was hast du auf diesem Weg alles schon erlebt?
Auf die Idee, Mode für kleinwüchsige Menschen zu machen, bin ich tatsächlich durch meine Cousine Funda gekommen. Funda ist kleinwüchsig und immer wenn wir mit meiner Familie, und sie wohnt auch in der Türkei, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, immer wenn wir mit meiner Familie in der Türkei Urlaub gemacht haben, an dieser Stelle ist auch vielleicht wichtig zu erwähnen, dass meine beiden Eltern türkisch sind und aus der Türkei sind, habe ich halt immer wieder gemerkt in den Sommerferien, während Funda und ich auch viel Zeit miteinander verbracht haben, dass wir überhaupt nicht den gleichen Zugang zur Welt haben und auch insbesondere, wenn wir zum Beispiel auf türkischen Hochzeiten oder so etwas eingeladen wurden, gab es dann immer, war der Zugang zu Bekleidung für Funda auf jeden Fall nicht so, wie ich es gekannt habe. Es war viel damit verbunden, dass es viel zeitaufwendiger war für Funda, passende Bekleidung zu finden, viel kostenaufwendiger durch die Änderungen, die eben getätigt werden mussten, um die Bekleidung, die sie gekauft hat, passend zu machen, ihrem Körper entsprechend. Und als ich dann irgendwann nach dem Abitur mich entschieden habe, Modedesign zu studieren, musste ich natürlich auch in dieser Phase immer wieder an meine Cousine denken, weil ich eben während des Studiums auch gemerkt habe, dass es noch so viel zu tun gibt in der Mode. Themenfeld, ganz viele Themenfelder überhaupt noch nicht beachtet wurden in der Recherche und dazu gehört halt eben auch das Thema rund um passende Bekleidung für Menschen, die in dem konventionellen Konfektionsgrößensystem wie zum Beispiel kleinwüchsige Menschen nicht beachtet wurden, das zu ändern.
Wo hast du Modedesign studiert?
In Berlin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Und das Lustige ist, dass ich diese Woche mit meinem Lehrauftrag auch an der Hochschule für Technik und Wirtschaft angefangen habe. Darüber freue ich mich sehr, weil ich Inklusion im Design unterrichten werde. Und zu meiner Zeit gab es eben dieses Fach überhaupt noch gar nicht. Alles, was ich in dem Studium mir Bezug nehmend auf barrierefreies als auch inklusives Design angeeignet habe, ist eigentlich, so wie ich es immer beschreibe, eine Initiative Forschung, die von mir aus entwickelt wurde. Also, was ich damit sagen möchte, ist, es gab keine Bücher, wo ich lernen konnte, was überhaupt barrierefreies Design ist. Das habe ich selbst, alles, was ich erfahren habe, entwickelt habe, durch Bedarfsanalysen mit behinderten Menschen, ihren Familien, ihren Freundinnen selbst entwickelt. Und genau, umso mehr freue ich mich, dass daraus nicht nur ein Projekt und auch ein Unternehmen daraus folgend entstanden ist, sondern ich heute nicht nur Unternehmen beraten kann, wie sie barrierefreie Produkte entwickeln können, dass darüber hinaus sogar es jetzt so weit gekommen ist, dass ich selbst Studenten, Studierende lehren darf und kann, wie sie ihre Produkte barrierefrei gestalten können. In meinem Fach Inklusion und Design sind im Fachbereich Gestaltung Game DesignerInnen, Industrial DesignerInnen, Mode DesignerInnen, KommunikationsdesignerInnen, also verschiedene Studierende aus dem Design-Segment, und das macht mich richtig, richtig glücklich.
Prima, das klingt sehr schön. Wir kommen da sicherlich später nochmal auf die Lehre zurück und auf die Studierenden. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück zum Studium. Du hast dich in Berlin beworben, du hast dich auch an anderen Hochschulen vorher beworben. Wie schwierig war das überhaupt, diesen Studienplatz zu kriegen? Weil so häufig kann man ja nicht unbedingt Modedesign in Deutschland studieren. Ich kenne da jetzt nicht so viele Studienorte, die ich jetzt spontan aufzählen könnte. Das kannst du jetzt vielleicht aus deiner Sicht anders erzählen. Aber wie schwierig war überhaupt dieser ganze Prozess, dahin zu kommen? Und hast du dir dann damit auch einen Traum erfüllt, wenn du sagst, Modedesign wollte ich schon immer studieren?
Ursprünglich wusste ich erst gar nicht, als ich nach meinem Abitur oder während der Abiturphase tauscht man sich ja natürlich auch aus mit Freundinnen, mit Familienmitgliedern, mit verschiedensten Personen, mit LehrerInnen und so, was man überhaupt nach dem Abitur machen kann, welche Studiengänge es überhaupt gibt. Und ich wusste überhaupt gar nicht, dass man Modedesign studieren kann. Und mein Umkreis, meine Freundinnen haben alle Studiengänge, waren sich sicher, Fächer zu studieren wie, weiß nicht, Jura, Medizin, Psychologie und Lehramt. Das waren so diese Studiengänge, die ich immer wieder gehört habe und wo ich dann gedacht habe, okay, Jura könnte interessant sein. Ich würde gerne, mehr über Regeln und Rechte erfahren und vielleicht mit der Idee auch mich irgendwann für Themen einzusetzen, wo ich auch durch meine Kindheit, weiß ich nicht, paar Sachen mitbekommen habe, was so Menschenrechte angeht. Das habe ich mir irgendwie so überlegt, dass ich das irgendwie machen könnte. Und habe mich dann ursprünglich tatsächlich erstmal für verschiedene Universitäten beworben, um Jura zu studieren. Aber hatte auch immer Hintergedanken, dass ich irgendwie mich nicht dabei so wohlfühle mit so etwas, ich beschreibe das immer, so etwas Ernstes, mit was, wie, was sich schon so erwachsen anfühlt, quasi als junger Mensch mit 19 anzufangen, mich auseinanderzusetzen, und habe immer überlegt, ob es nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, die Themen, die mich interessieren, mit etwas zu verbinden, was sich leichter so anfühlt. Und weiß noch, wie ich dann irgendwie im Browser irgendwie Bullets angegeben habe, wie ein Studium, was mit Psychologie, mit Jura und mit etwas Kreativem, zum Beispiel, ich habe Mode tatsächlich angegeben, zu tun hat. Und dann kam halt Modedesign raus. Und dann dachte ich, hey, man kann Modedesign studieren? Was? Wieso redet denn darüber niemand? Und wieso wollen nicht mehr Menschen auch Modedesign studieren? Als ich mir dann nämlich angeguckt habe, was für Module es gibt, was überhaupt Modedesign bedeutet, in welchen Fächern man unterrichtet wird, fand ich ultra spannend, weil es eben so vielfältig war. Und ich würde fast sagen, dass es gar nicht mein Traum war, Modedesign zu studieren, sondern ich wollte eher etwas studieren, was ich beschrieben habe, wo ich so meine Kreativität einsetzen kann von Anfang an, aber mich mit Themen auch gleichzeitig beschäftige, strategisch, die ja ignoriert wurden, die eventuell ein Stück weit auch ich mich mit meinem Studium dafür einsetzen kann, für Themen, die eben, wie ich schon gesagt habe, nicht beachtet wurden. Und es ist sehr herausfordernd auch gewesen, Modedesign sich für kreative Studiengänge dort angenommen zu werden, weil man eben nicht nur eine klassische Bewerbung oder sich beworben hat, sondern in meinem Studium musste ich ein Portfolio abgeben. Ich hatte Eignungsprüfungen, die über 3 Tage gingen. Dann hatte ich ein Bewerbungsgespräch, um wirklich, also wie man hört, ist in so einen Bewerbungsprozess für einen kreativen Studiengang viel, viel aufwendiger, als nur mit einem NC anzukommen, um für diesen Studiengang, wofür man sich auch immer bewirbt, angenommen zu werden. Also die Strukturen und das ganze System, die ganzen Bewerbungsprozesse sind eben viel, viel aufwendiger. Und dabei ist mir auch klar geworden, als ich dann an einigen Universitäten angenommen wurde, dass ich auf jeden Fall einen kreativen Studiengang anfangen möchte, weil ich da irgendwie ja, das Gefühl hatte, dass ich viel mehr dafür getan habe. Und es hat sich auch für mich viel wertschätzender angefühlt, dass ich überhaupt, ja, Modedesign studieren konnte, nach so einem aufwendigen Bewerbungsprozess auch an verschiedenen Hochschulen, ja, angenommen wurde. Und gleichzeitig finde ich das umso trauriger, dass Fächer oder Studiengänge, Absolventinnen aus einem kreativen Segment in der Wirtschaft nicht ernst genommen werden, vielleicht sogar man reduziert wird. Ich habe diese Erfahrung auch gemacht, dass ich eigentlich immer, wenn ich gesagt habe, ich bin Modedesignerin, habe meinen Bachelor und Master in Modedesign gemacht, dass ich eigentlich eher mit meinem Wissen und mit meinem Studium eher reduziert wurde, als ernst genommen wurde. Diese Erfahrung habe ich gemacht und ich weiß auch, dass von meinen Studienkolleginnen das genauso ist.
Ich glaube, wie auch viele andere Kreative, die jetzt zuhören und nicken und sagen, ja, die Grafikerinnen und Grafiker, das sind die, die alles bunt machen und die Industriedesigner erfinden die Welt, aber wissen nicht, wie sie funktioniert und solche Vorurteile und Schubladen, die wir kennen und die, glaube ich, allen Kreativen auch häufig entgegenschlagen und das auch immer noch, trotz, auch wenn wir schon seit Jahrzehnten eigentlich darum ringen, teilweise ja noch länger, dass Kreative ihren Stellenwert sich erobern dürfen, auch in der Wirtschaft. Aber zum Thema Wirtschaft kommen wir vielleicht später noch. Ich will noch mal auf dein Studium zurück. Du hast, glaube ich, als, wenn ich das richtig verstanden habe, als Abschlussarbeit eine Kollektion für Kleinwüchsige gemacht und entworfen. Und wie schwierig war das eigentlich und was ist dann dabei rausgekommen? Was hast du bei diesem Prozess selber gelernt, was du vielleicht heute auch anwenden kannst?
Dadurch, dass es eben keine Produkte für kleinwüchsige Menschen auf dem Markt gab, war es natürlich eine große Herausforderung, irgendwie erstmal diese Produkte zu entwickeln und überhaupt Schnittkonstruktionen zu entwickeln, die passend für die Körperproportion kleinwüchsiger Menschen sind. Ich habe aber, um da nochmal ganz kurz nochmal zurückzugehen, ich habe in meinem Projekt, in meinem Bachelorprojekt, nicht nur kleinwüchsige Menschen vermessen, sondern viele verschiedene Menschen, die zum aktuellen Konfektionsgrößensystem nicht passen. Darunter waren auch mit dem Fokus behinderter Menschen. Da habe ich kleinwüchsige Menschen vermessen, verschiedene Menschen mit Behinderungen, die einen Rollstuhl nutzen, Menschen, die zum Beispiel nur einen Arm haben oder ein Bein, mit blinden Menschen mich ausgetauscht, um zu verstehen, was überhaupt die Wünsche und Bedürfnisse sind und um auch zu verstehen, inwiefern man, warum die Industrie überhaupt diese Menschen ignoriert hat, warum sie bis heute nicht im konventionellen, das ist mir wichtig, im Mainstream-Konfektionsgrößensystem einbezogen wurden und um auch zu verstehen, ob es nicht möglich ist, wirklich einen Standard zu entwickeln. Und habe dann aber nach dieser Phase verstanden für mich, damit ich nicht meinen Faden verliere und damit ich Produkte entwickle, die wirklich ja qualitativ hochwertig sind, dass ich irgendwie eine Struktur bekomme zu diesem ignorierten Thema, habe ich mich entschieden, erstmal mich mit kleinwüchsigen Menschen auseinanderzusetzen. Ein Thema, was mir aufgrund meiner Cousine am nächsten ist, um mit der Idee, dass ich daraus aus den gelernten Datensätzen, auch aus dem gelernten Entwicklungsprozess, das dann ableite auf weitere ignorierte Konfektionsgrößen, die es eben noch nicht gibt, nämlich für rollstuhlnutzende Menschen und so weiter. Und das war auch gut so, weil allein schon ein neues Projekt zu entwickeln in dem System für zum Beispiel kleinwüchsige Menschen war schon für mich eine große Herausforderung. Aber nicht, und das ist mir wichtig zu sagen, nicht weil die Körperproportion oder weil kleinwüchsige Menschen eine große Herausforderung bilden mit ihren Körperproportionen, sondern weil diese Daten, die Körperdaten von kleinwüchsigen Menschen im System noch nicht erfasst angepasst wurden und ich das ja selbst entwickeln wollte. Und ich glaube, die Herausforderung war genau das. Die Herausforderung war nicht die Körperproportion, sondern ein nicht bestehendes Produkt, was es noch nicht auf dem Markt gibt, so zu entwickeln, dass es möglichst passformgerecht ist. Und klar, im Vergleich zu den konventionellen, aktuellen menschengemachten, konventionellen Konfektionsgrößen von nichtbehinderten Menschen ist es im Vergleich, natürlich sind die Unterschiede, dass kleinwüchsige Menschen im Vergleich einen ausgeprägteren Gesäßumfang zum Beispiel haben, verkürzte Arme als auch Beine, ein ausgeprägteres Hohlkreuz zum Beispiel haben und so weiter. Natürlich gibt es Unterschiede. Aber ja.
Aber die Daten waren halt noch nicht da. Also die Daten sind nicht systematisch erhoben und somit auch nicht in Systeme der Modeindustrie eingespeist, die dann von großen Herstellern normalerweise verwendet werden oder von denen sozusagen auch traditionell weitergepflegt werden.
Absolut. Also bis heute ist das auch immer noch so, obwohl ich jetzt mittlerweile mehr als, ich müsste noch mal gucken, ich will nichts Falsches sagen, aber mehr als 30.000 Körperdaten gesammelt habe und mit auf Augenhöhe wir auch ein eigenes Konfektionsgrößensystem entwickelt haben für kleinwüchsige Menschen. Und trotzdem aber beobachte ich, dass die Industrie immer noch nicht bereit ist und offen ist, in ihrem Sortiment, in ihrem Portfolio zum Beispiel Bekleidungen für kleinwüchsige Menschen anzubieten. Da würde ich sagen, dass wir immer noch die einzigen sind bei auf Augenhöhe, die ja so eine Auswahl an verschiedenen Designs für kleinwüchsige Menschen anbieten. Und aber ich sage auch, dass ich da darauf vertraue und daran glaube, ganz, ganz, ganz fest glaube, dass irgendwann auch große Unternehmen, und das ist ja die große Mission und die Idee hinter all dem, was entwickelt wurde bisher, dass irgendwann auch ja namentlich bekannte Labels das nicht ignorieren, in Zukunft nicht mehr ignorieren können und sich davon abhalten können, in Zukunft Bekleidung auch für zum Beispiel kleinwüchsige Menschen und für weitere Menschen mit Behinderung anzubieten. Da werden sie nicht lange mehr davon abkommen.
Ja, ich hoffe, dass genug Menschen aus der Modeindustrie heute zuhören und sich das mal durch den Kopf gehen lassen. Aus eigener Erfahrung bei großen Markenartiklern und deren Entwicklungsabteilungen, also sprich Modeabteilungen, die allerdings doch sehr industriell organisiert waren. Sogar die Chefin der Modeabteilung sagte mal, wir sind eigentlich gar kein Modeunternehmen, wir sind ein Industrieunternehmen. Wir produzieren am laufenden Band. Wir haben ein Stück und das dafür haben wir durchschnittlich 90 Minuten oder weniger in der Gestaltung und dann muss das fertig sein. Das heißt, die Bedruckung, Stoffauswahl, Nähte und so weiter, Accessoires, muss einfach fertig quasi eingegeben sein. Dann wird das ausgewählt. Der ganze Prozess ist sehr, sehr systematisiert und effizient gestaltet. Aber genau da an der Stelle, glaube ich, setzt du ja eigentlich mit deinem Label an. Und um nochmal ein bisschen auf die Industrie zurückzukommen, wenn Studierende mit ihren Arbeiten fertig sind und sie haben Innovationen geschaffen, und das hast du ja im Prinzip jetzt gemacht damit, nicht nur, dass du die Daten gesammelt hast, du hast auch diese Innovation eines neuen Konfektionsgrößensystems entwickelt, dann kommen normalerweise die großen Unternehmen und sagen, wow, super, willst du bei uns arbeiten, wir geben dir Geld oder du kannst bei uns in der Abteilung anfangen. Aber das ist ja bei dir in dem Fall nicht gewesen und das heißt, du hast dein eigenes Label von Grund auf gegründet. Wie
Das
war
war
das denn
aber auch nie,
eigentlich?
ja, das war aber auch nie mein Plan. Ich dachte, nachdem ich diese Frage beantworte, würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen, was deine Kollegin, die Person, über systematische industrielle Produktionsformen erzählt hat, weil das ist sehr, sehr wichtig, das nochmal ja anzusprechen, was ich darüber denke. Aber erstmal zu der anderen Frage jetzt. Das war nie mein Plan, irgendwie ein Unternehmen zu gründen. Ich hatte auch überhaupt gar nicht die, ja, die Weitsicht oder ich sag mal die Idee, dass überhaupt daraus, was ich in meiner Bachelorarbeit damals schon entwickelt habe, ein Unternehmen entwickelt werden könnte. Meine Idee war es eigentlich nur, der Modeindustrie zu zeigen, wie ignorant sie sind, wie wichtig es ist, dass man, ja, wenn man von Modekultur spricht, wenn man darüber spricht, wie inklusiv und divers man ist und wenn man darüber spricht, wie innovativ und trendig und modern man als ein Modelabel zum Beispiel ist, dann ist es leider sehr, sehr kurz gedacht, weil eben Menschen wie zum Beispiel behinderte Menschen nicht mit eingebunden werden in die Modekultur und dass es da Menschen da draußen gibt, die ein Teil von dieser Kultur sein möchten und die aber systematisch ignoriert werden, weltweit, global. Und das war eigentlich von mir so eine, ich sag mal, eine studentische, rebellische, ja, Art der Industrie zu zeigen, wie ignorant sie sind. Das war eigentlich eher so eine Bewegung als Studentin, die, ja, wie ich gesagt habe, die ein bisschen rebellisch ist. Und als dann eben zur Mercedes-Benz Fashion Week mit meiner Bachelorarbeit eingeladen wurde, 2015 war das, auf einer großen Runway, wo internationale DesignerInnen ihre Kollektion präsentieren, also neben renommierten High-Fashion-DesignerInnen und auch Unternehmen, hatte ich die Möglichkeit, ja, meine Bachelor-Kollektion zu präsentieren. Und für mich war das wieder eine Form von, oh mein Gott, wie cool ist das? Wir schreiben Geschichte, also immer noch total naiv, sage ich mal, und sehr studentisch gedacht, dass ich immer noch von Bewegung und wir schreiben Geschichte erzähle, aber nicht daran denke, zum Beispiel eine Instagram-Seite für diese Kollektion aufzusetzen, eine Facebook-Seite. Das alles hatte ich überhaupt gar nicht. Und ich denke einfach nur daran, oh mein Gott, Leute, es ist das erste Mal, dass kleinwüchsige Menschen auf so einer großen Runway, international bekannten Runway, laufen wird. Ihr werdet genau das gleiche, ihr seid, habt die gleiche Stellung wie alle anderen Models, die auf so einer Runway, die international bekannt sind, zu laufen. Da sind Journalistinnen, da sind Fotografinnen, da sind ja wichtige Menschen, die diese Kollektion sehen werden und kleinwüchsige Menschen als Models wahrnehmen werden. Das ist so, wie ich gedacht habe, aber überhaupt noch gar nicht mit der Idee. Und dann wird daraus ein Unternehmen, wo wir die Klamotten verkaufen werden. Also wie gesagt, ich hatte noch nicht mal eine Website, nichts. Und nach dieser Runway habe ich dann von verschiedenen Menschen mit Behinderung, von Familienmitgliedern, von Geschwistern, von Freundinnen, kleinwüchsiger Menschen Nachrichten bekommen auf meine persönliche Facebook-Seite, wo man diese Sachen kaufen kann. Weil es hieß ja von den Journalistinnen, die dann über meine Bachelorarbeit geschrieben haben, waren die Headlines, das kann man auch noch googeln, von Tagesspiegel bis El Mundo bis Mirror UK und weitere internationale Zeitschriften haben geschrieben, die Newcomer-Designerin Sema Gedik mit ihrem Unternehmen auf Augenhöhe macht Bekleidung für kleinwüchsige Menschen und revolutioniert die Modewelt.
Ja,
So.
wow, geht doch nicht besser, oder?
Ja, aber ich war total überfordert, weil am nächsten Morgen ruft mich meine Mutter an und sagt nur, seit wann hast du ein Unternehmen? Und ich denke mir nur so, seit nie? Was erzählst du da? Ja, Tagesspiegel schreibt, dass du mit deinem Unternehmen auf Augenhöhe Bekleidung für kleinwüchsige Menschen machst. Und ich denke mir nur, okay, krass. Und parallel bekomme ich diese Nachrichten bei Facebook, da geht noch mehr. Da wurde etwas jetzt angefangen. Meinetwegen bin ich die Initiatorin, aber auch von Menschen. Also die Produkte konnte ich ja am Ende des Tages nur entwickeln, weil eben ich Personen an meiner Seite hatte, sei es Eltern von kleinwüchsige Menschen, Verbände kleinwüchsiger Menschen, verschiedenste Menschen, die ganz, ganz fest an mich und dieses Projekt geglaubt haben, mit denen ich zusammen eigentlich dieses Projekt gestaltet und entwickelt habe. Und nach diesen Nachrichten, nicht nur im journalistischen Bereich, im medialen Bereich, sondern auch die privaten Nachrichten, die mich erreicht haben, war mir erst klar, dass es nicht nur ein Bachelor-Projekt ist, sondern daraus viel mehr entwickelt werden kann, es da Potenzial und Interesse gibt und ich eigentlich mit einem Konfektionsgrößensystem jetzt herkommen muss, weil das, was ich da präsentiert habe 2015, waren Individualanfertigungen für die Models, die auf diesem Laufsteg gelaufen sind. Und mir war dann klar, dass ich in meiner Masterarbeit, also dass ich dann meinen Master weiter fortführen werde, mache meinen Bachelor und ich in dieser Phase noch mehr Daten sammeln muss, verstehen muss, wie man überhaupt diese Daten analysieren kann, ob es überhaupt möglich ist, ein Konfektionsgrößensystem zu entwickeln. Und so hat sich das nach und nach immer weiterentwickelt. Und 2018 hatte ich dann das Berliner Start-up-Stipendium und konnte das erste Mal ein Team bilden, wo wir dann das Projekt, was ich in meiner Bachelor- und Masterarbeit angegangen bin, zum ersten Mal übersetzt haben als Business Case. Und so fing das eigentlich an, dass ich dann verstanden habe, oh mein Gott, das macht mir alles so viel mehr Spaß, was hier gerade passiert. Ich bin anscheinend Unternehmerin jetzt per Unfall geworden. Und ja, und so hat sich das dann irgendwie alles organisch weiterentwickelt, ohne es überhaupt wirklich geplant zu haben.
Wow, das heißt, durch die Öffentlichkeit wurdest du zur Unternehmerin gekürt und wusstest eigentlich gar nicht selber, dass du eine bist.
Nee.
Du hast dann aber trotzdem die Challenge angenommen. Das heißt, du hast das Unternehmen tatsächlich gegründet und hast es entsprechend aufgebaut. Wie schwierig war das denn dann eigentlich und wo bist du da heute? Auf welchem Stand bist du da?
Hat sich gar nicht so schwierig angefühlt, weil ich irgendwie das Ganze mit dem Mindset angefangen habe, dass ich was bewegen möchte. Irgendwie, wir machen jetzt einfach. Wir ändern was. Wir nehmen uns dieser Herausforderung an. Es macht Spaß und es fühlt sich alles gut an. Wir haben die emotionale Unterstützung. Wir bekommen mehr und mehr Zuspruch zu dem, was wir machen. Und ich habe gar nicht an so mein Rollenbild als Geschäftsführerin per Bild darüber viel nachgedacht, weil hätte ich darüber nachgedacht, was es heißt, Geschäftsführerin zu sein, diese Verantwortung, dann hätte ich Panik bekommen. Ich hätte es nicht gemacht. Das würde sich wieder für mich viel zu schwer anfühlen. Und dabei will ich ja eigentlich nur was gestalten. Ich bin jetzt per Rolle Geschäftsführerin, aber ja, und erledige meine Sachen und nehme diese Verantwortung auch ernst und mache das, was ich machen kann. Aber wollte nicht weiter darüber nachdenken, was das heißt, und war eher Community und Product Driven, nämlich etwas wirklich was zu ändern, was zu bewegen mit meinen Menschen, die an mich glauben. Und mein Fokus war eher darauf gerichtet, als die Geschäftsführerin zu sein, die sich damit labelt. Ich wollte eine gute führende Person sein. Ich wollte eine faire und empathische, ja, Projektleiterin, Geschäftsführerin sein. Aber das hat sich dann irgendwie auch entwickelt, weil ich eben immer im Gespräch war, Feedback-Gespräche geführt habe, ob ja, und bereit war, auch mich zu ändern und mich weiterzuentwickeln. Und irgendwie war das dann alles so nebenher, organisch hat sich das alles gut angefühlt. Viel wichtiger war es mir, Produkte zu entwickeln. Das hat mich gestresst. Das war die große Herausforderung, Produkte zu entwickeln, die wirklich funktionieren, die gemocht werden von unseren Kundinnen, ein Unternehmen aufzubauen, das irgendwie etwas repräsentiert, das Werte repräsentiert, das eine Unternehmenskultur repräsentiert, wofür wir stehen. Das fand ich viel herausfordernder als alles andere drumherum, nämlich Teamführung, worüber ja. Aber warum sich das auch so leicht angefühlt hatte, war, weil ich eben Menschen hatte, die an mich geglaubt haben, weil ich Professorinnen hatte, die irgendwie ja an mich geglaubt haben, die ja mich auch ideell unterstützt haben, mir ja Wege vorgegeben haben, wie zum Beispiel: Samma, möchtest du nicht Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes sein? Das war mir ja alles überhaupt nicht. Das wusste ich ja alles gar nicht, dass man Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes und weiteren Stiftungen zum Beispiel sein kann, als Masterstudent, als auch Bachelorstudent. Das sind so Themen, die mir überhaupt nicht bekannt waren. Oder nach meinem Masterstudium, dass dann mein Betreuer mir gesagt hat, dass, ob ich mir vorstellen kann, daraus ein Unternehmen zu formen und dass es ja so etwas wie ein Berliner Start-up-Stipendium gibt und ob ich mich nicht da bewerben möchte, ein Team bilden möchte und dann natürlich auch daraus folgend verschiedene Awards, die ich erhalten habe, verschiedene Mentorinnen, die ich bekommen habe. Also man hört raus, dadurch, dass ich so viel Unterstützung ideell auch als auch durch Awards zum Beispiel oder Stipendien finanziell für den Staat bekommen habe, hat sich das Ganze gar nicht so schwer angefühlt. Wann es sich schwer angefühlt hat, war als Real Fact, also nach dem Pilotenprojekt, man bekommt dann irgendwie so ein Stipendium ein Jahr. Als danach, nach dieser Phase, alles entwickelt wurde, eine Website, Produkte in verschiedenen Größen entwickelt wurden, die funktionieren und passen, also die einfach funktionieren, war es viel schwieriger, Investorinnen danach an Land zu bekommen, die an auf Augenhöhe glauben, die an einen Social Impact Driven Startup glauben, dann Unternehmen, weil das Ziel von auf Augenhöhe ist es ja, mit Unternehmen, mit Labels zusammenzuarbeiten, die bereit sind, ihr Portfolio inklusiver, barrierefreier zu gestalten. Das war viel, viel schwieriger, weil das sind Strukturen in unserem System, die viel, viel komplizierter und komplexer sind zu ändern. Dass wir als kleines Unternehmen uns Themen, Problemen annehmen, Lösungen viel effizienter gestalten, Produkte gestalten, die gewünscht und gebraucht werden, das war eigentlich, das ist auch herausfordernd, aber im Vergleich zu dem, was wir brauchen, fühlte sich die erste Phase viel einfacher an und die zweite Phase, nämlich im Mainstream anzukommen, in Unternehmen angenommen zu werden, daraus einen viel größeren Impact zu gestalten, ist viel schwieriger, finde ich.
Hast du denn Innovatoren oder Investorinnen und Investoren gefunden, die dich dann auch dabei unterstützt haben auf dem Weg? Oder hast du gesagt, egal, wir machen das jetzt einfach alles selbst? Weil das ist ja auch unterschiedlich, ne? Also manche Startups, die sind dann schon am Arbeiten und irgendwann gibt es dann die Möglichkeit, in einer Business Angel Runde sich mal zu pitchen oder vorzustellen. Es gibt da diverse Formen, über die man unterschiedlicher Meinung sein kann. Auch sowas wie Höhle der Löwen wird immer wieder gern genommen, wenn irgendwelche Themen sind. Würdest du da reingehen? Also würdest du deine Idee bei der Höhle der Löwen vorstellen wollen? Oder ist das einfach die falsche Plattform dann an der Stelle?
Nein, so würde ich
Waren
das
jetzt
nicht
viele
sagen.
Fragen.
Ich würde das gar nicht sagen, dass das die falsche Plattform ist. Natürlich würde ich gerne zum Beispiel vor Höhle der Löwen auf Augenhöhe pitchen und vorstellen. Insbesondere, weil dieses Thema einfach so wichtig ist, auch im Mainstream anzukommen und Social Impact Startups mehr und mehr eigentlich genau vor Höhle der Löwen sich präsentieren und auch das Unternehmen präsentieren sollten. Ich glaube, also 2019 haben wir als Team aktiv uns mit Investoren-Cases, Cap-Tables und was auch alles dazugehört, uns auseinandergesetzt, richtig fancy Pitch-Decks vorbereitet und mehreren hunderten Investorinnen es weltweit auch geschickt. Aber die wenigen Gespräche, die wir geführt haben mit Investorinnen, waren eben nicht für uns erfolgsversprechend. Wir wurden irgendwie, je näher wir uns mit den Cases, mit den Angeboten auseinandergesetzt haben, desto mehr haben wir begriffen, dass die Investorinnen, die sich mit uns ausgetauscht haben und die uns Angebote gemacht haben, dass wir damit überhaupt gar nicht weiterkommen würden. Vielleicht noch 6 weitere Monate und dann wäre unser Value so niedrig gestellt, dass wir uns entschieden haben, dass wir uns dem Ganzen nicht annehmen, weil es für uns nicht auf Augenhöhe, das waren keine Gespräche auf Augenhöhe. Und waren dann so selbstbewusst und ich würde auch sagen, im Nachhinein sehr smart, diese Deals nicht anzunehmen, die wir erhalten haben. Weil im Vergleich zu den anderen Cases von anderen, wir sind ja auch im Gründerinnen-Netzwerk, man tauscht sich aus, man berät sich untereinander. Das wissen hoffentlich auch die Investorinnen da draußen, dass die Bubble am Ende sehr, sehr klein ist und dass man sich auch untereinander einfach als Gründerinnen austauscht, dass man genau weiß, welcher Investor, welche Investorin, welchem Startup welches Angebot gemacht hat und macht. Und als wir diese dann verglichen haben, haben wir verstanden, dass wir überhaupt nicht ernst genommen werden, dass auf Augenhöhe als Unternehmen, als Business Case mit ihrer Innovation, mit dem Team, was wir haben und hatten, mit dem starken Team überhaupt nicht reduziert wird. Und ich habe dann gesagt, dass ich das nicht zulasse, dass mein Team und mein Unternehmen und ich so ein Value bekommen und wir es alleine schaffen werden. Natürlich ist es super schwer, es alleine zu schaffen, weil man immer Verbündete braucht. Man braucht immer Unternehmen, die an einen glauben, die einen mitformen. Aber letzten Endes muss ich sagen, ist es gut gewesen, dass wir uns oder ich mich auch so entschieden habe, weil wir sonst heute wahrscheinlich unglücklich wären und vielleicht auch anders existieren würden. Vielleicht war aber auch um die Zeit 2019, denke ich mir auch immer wieder, wir noch VorreiterInnen, was Social Impact Investorinnen angeht, was Social Impact Driven Startups angeht. Ich meine, erst ist es ja immer noch total das neue Thema, wenn man über Inklusion und Diversität im Startup-Bereich redet. Vielleicht waren wir einfach viel zu früh mit den ganzen Themen rund um Menschen mit Behinderung im Mainstream, im Modesektor, im wirtschaftlichen System mit einzubringen. Ich weiß es nicht, das werden wir aber alles noch herausfinden. Und wie das Ganze weiterentwickelt wurde, ist, dass wir zum Beispiel 2019 von Tommy Hilfiger den Social Impact Award bekommen haben mit 60.000 Euro. Damit konnten wir unsere Produkte weiterentwickeln. Dann haben wir mit verschiedenen Unternehmen angefangen zu kooperieren, erstmal im Beratungsraum, wie Unternehmen inklusive und barrierefreie Produkte entwickeln können, mit dem Ziel, dass wir irgendwann gemeinsam Kollektionen auch entwickeln. Und irgendwie hat sich dann unser Businessmodell so entwickelt, dass wir nicht nur B2C sind, sondern auch mehr und mehr zu einem B2B-Unternehmen werden.
Also, dass die Kollaborationen nicht nur einfach nur in einer Serie münden, sondern dass ihr andere Unternehmen dazu befähigt, auch inklusiv zu denken und dann nachzuhandeln.
Genau, weil von Anfang an war eigentlich das Ziel von auf Augenhöhe auch im Businessmodell, dass wir erstmal damit anfangen, dass wir zeigen, dass es möglich ist, das konventionelle Konfektionsgrößensystem weiterzudenken, dass wir Kundinnen da draußen haben, weltweit, die loyal sind, die immer wieder zurückkommen, die Bock haben auf unsere Produkte. Und dass wir sozusagen ein Role Model Unternehmen sind, ein Vorzeigeunternehmen werden und wir den anderen Unternehmen, Modeunternehmen zeigen, dass sie mutig sein können, selbstbewusst sein können und mit uns kooperieren können natürlich, um etwas da draußen zu bewegen. Und das klappt mehr und mehr auch. Wir werden mehr und mehr angenommen von Unternehmen. Wir bekommen mehr und mehr Anfragen von verschiedenen Labels, ob wir zusammen kooperieren können, ob wir gemeinsam uns für Inklusion einsetzen können. Und das freut mich natürlich total.
Das ist schön zu hören. Wie geht's denn weiter dann mit auf Augenhöhe? Was hast du denn noch vor? Gibt es für dich Milestones, die du schon am Horizont siehst und auf die du hinarbeitest?
Ja, also ich sehe auf Augenhöhe auf jeden Fall als das Unternehmen, das Marktführer im Bereich Inklusion und Diversität in der Modebranche sind. Da sehe ich uns. Und das wird auch passieren, das weiß ich ganz genau. Und aktuell arbeiten wir auch an, kannst du dir vorstellen, dass es nicht mal ein inklusive Modenschau über die Fashion Weeks in Berlin? Es gibt Diversitäts-Runways, Diversity-Runways, aber es gibt noch keine rundum inklusive Runway, die an den Fashion Weeks in Berlin präsentiert werden. Und gerade arbeiten wir daran, das aufzusetzen und aufzustellen. Das ist so eine große Geschichte, ein Projekt, was wir jetzt uns annehmen möchten.
Super, das klingt klasse. Ich habe eine kleine Anregung für dich. Mein Godfather of Entrepreneurship, das ist Günther Faltin. Der hat mal dieses wunderbare Buch geschrieben, David gegen Goliath, unter anderem auch viele andere. Er war selbst lange Professor an der Freien Universität in Berlin und hat zum Thema Entrepreneurship auch gelehrt. Und er schreibt in seinem Buch: Nutzen wir unseren eigenen Kopf, unsere eigene Kreativität. Es geht um unser Ideenkind. Lassen wir uns von niemandem sagen, wir seien nicht kreativ. Kreativ, auch nicht von uns selbst, und gehen wir von unseren Stärken aus. Alles andere, in dem wir nicht so kompetent sind, versuchen wir zu delegieren oder Komponenten einzusetzen, die uns Dinge abnehmen, die uns nicht leicht fallen oder in denen wir auch nicht fachkundig sind oder urteilssicher.
Ja, absolut, absolut. Da danke für die Anregung. Ich werde mir das Buch mal besorgen und auch durchlesen. Mit all dem, was du gerade vorgelesen hast, das Zitat, stimme ich auf jeden Fall überein. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man gerade als Designerin, als kreative Person nicht das Vertrauen zu sich selbst und zu seinen und ihren eigenen Projekten verliert. Auch bei mir war es am Anfang so, dass sogar Menschen, wichtige Menschen in meinem universitären, in meinem beruflichen, als auch in meinem privaten Kreis mir am Anfang gesagt haben, bist du dir sicher? Die Modewelt möchte doch gar nicht behinderte Menschen sehen. Konzentriere dich auf deine eigenen Talente. Mach das, was du sowieso immer gemacht hast. Du wirst es nicht schaffen, das System zu ändern. Die Modewelt interessiert sich nicht dafür und schon gar nicht dafür, behinderte Menschen in ihrem Sortiment aufzunehmen, geschweige denn die Kampagnen so visuell zu gestalten, dass behinderte Menschen zu sehen sind. Keiner möchte behinderte Menschen sehen. Und je mehr mir das gesagt wurde, desto mehr fand ich das irgendwie ja inakzeptabel, als auch ich habe nicht genau verstanden, wie man so denken kann und habe dann auch begriffen, dass es überhaupt gar keinen Raum anscheinend gibt, ein Teil davon zu sein, Innovationen zu droppen und auch Systeme zu hinterfragen und sich für eine positive Änderung einzusetzen. Und ich möchte eigentlich jedem Mut aussprechen, wenn ihr ein Projekt habt, wenn ihr an etwas ganz, ganz fest glaubt, dann macht es einfach. Dann macht es einfach, weil die Welt eigentlich genau solche Menschen braucht, die mutig sind, die kreativ sind, die Lust haben, etwas zu ändern und die Welt zu einem positiven Ort aufzubauen und die Zukunft zu etwas Besserem aufzubauen. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man ja das Vertrauen zu sich selbst nie verliert.
Das ist ein super Schlusswort. Das ist total klasse. Ich danke dir sehr herzlich, Semma, für diese Worte. Ich hoffe, es kommt bei allen entsprechend an und löst auch ein rebellisches Feuer aus und wünsche dir für dein Label und für dein Team alles Gute, viel Glück und auch unbedingt Erfolg, weil ich glaube, ohne Erfolg geht gar nichts. Also man kann sehr viel Motivation in seine eigenen Ideenkinder reinstecken, aber wenn es sich dann nicht auszahlt oder wenn es nicht die Öffentlichkeit erreicht oder entsprechende sich in wirtschaftliche Zahlen niederschlägt, weiß man ja, dass es eigentlich erfolglos ist und dass man es eigentlich sein lassen könnte. Insofern wünsche ich euch ganz viel Erfolg dabei. Macht weiter so und ja, und vielleicht hören auch die ein oder anderen Investorinnen und Investoren zu, die sagen, okay, ich bin ein anderer Investor, ich denke nicht so wie die, die ihr schon gesehen habt. Gut, alles Gute dir.
Ja, vielen Dank.
Das war's für diese Staffel vom Designerklärer. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude an den Themen wie ich und konntet einiges mitnehmen. In den letzten 12 Folgen haben wir viele Themen behandelt und interessante Gäste eingeladen. Falls ihr eine Episode verpasst habt, findet ihr alle Folgen auf Spotify und Apple Podcast oder auf der Website designerklärer.de. Schaut doch gern nochmal vorbei. Und wie geht's weiter? Für das Jahr 2025 erwarten wir spannende Entwicklungen in der Designwelt. Immersives Design steht weit oben auf der Liste, insbesondere mit dem Fokus auf Augmented und Virtual Reality, die ganz neue Möglichkeiten für das Nutzererlebnis eröffnen. KI-gestütztes Design wird uns weiterhin begleiten, sowohl zur Effizienzsteigerung als auch als kreatives Werkzeug. Auch flexibles Branding wird immer wichtiger. Marken sollen sich dynamisch an verschiedene Kontexte anpassen können. Und wie sieht's aus mit der Nachhaltigkeit? Na, die bleibt ebenfalls im Fokus, sodass viele Designer auf kreislauffähige Produkte und Materialien setzen, um die Umweltbelastung zu reduzieren. Last but not least wird die animierte Typografie verstärkt eingesetzt, um Texte auf digitale Weise lebendiger und interaktiver zu gestalten. Falls euch der Podcast gefallen hat und ihr die Arbeit dahinter unterstützen möchtet, gibt es eine einfache Möglichkeit. Mit einem Abo auf Steady könnt ihr Designerklärer finanziell unterstützen. Schon ein kleiner Beitrag hilft, den Podcast weiterzuführen und neue spannende Inhalte für die kommende Staffel zu ermöglichen. Den Link dazu findet ihr unter anderem in den Shownotes und auf der Website designerklärer.de. Ich freue mich darauf, euch 2025 wieder begrüßen zu dürfen mit neuen Folgen, aktuellen Trends und inspirierenden Gästen. Bis dahin, bleibt kreativ und neugierig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, euer Christoph Lux.